wie versprochen geht es jetzt weiter mit unserem großen Gameboy Roundup. Wie ihr mitbekommen habt, mussten wir in der letzten Folge einen Cut machen. Daher moderiere ich jetzt gerade ein bisschen alleine an, aber gleich geht es weiter mit mir, Daniel, Bastian und André. Und da wir dann doch länger gebraucht haben, wie gedacht, mussten wir uns nochmal trennen und dann geht es weiter mit André und Caroline und mir natürlich. Und zu dritt werden wir dann nochmal die letzten Titel besprechen, die es zu besprechen gibt oder auch nicht. Und ein kleines Schlusswort zum Gameboy abgeben. Seid gespannt und jetzt erstmal viel Spaß mit Folge 3. Gehabt euch wohl. Bis gleich. Alleyway gespielt.
Was für ein Ding?
Alleyway.
Das sagt mir was.
Würde ich. Guckt es euch mal an, das ist ein Breakout-Klon.
Ja. Yeah.
Von Nintendo. Nintendo, sage ich schon. Nintendo direkt.
Nintendo.
direkt gepublished. Hat halt auch so Sachen wie.
Das habe ich gespielt.
Cool. Das war schön.
Das war cool.
Das war sehr cool.
Ach doch, ja. Mann.
Ja. Hat halt auch so Blockformationen, die halt wie Mario aussahen oder eine Schildkröte, so Geschichten halt. Ne?
Es gab echt geile, also am liebsten mochte ich mal die Blöcke, wo der Ball durchging. Da gab es ja auch.
Ja, genau. Das ist schon
da gab es auch immer so, die Musik war dann immer richtig klasse.
Ja.
Geräusche vor allem.
Anyway, richtig schönes Ding. Ist so auch mein der einzige Lieblings-Breakout-Klon. Ansonsten habe ich es eigentlich nie wieder so intensiv gespielt. Wenn wir schon bei A sind, The Amazing Spider-Man. Spiel auf dem Gameboy fand ich richtig toll.
Duftet ja fast nach einem Special-Podcast Spider-Man.
Nein, bitte nicht. Nee, ich hab's auch nie wieder so intensiv gespielt wie auf dem Gameboy, weil da waren die Spider-Man-Spiele richtig geil. Das waren so Side-Scroller, oder halt, das waren halt so Side-Scroller-Prügler. Ne? So ähnlich wie die Teenage Mutant Hero Turtles-Spiele, zu denen wir auch noch kommen werden. ja, war richtig toll. Aber ihr habt es wohl nicht gespielt.
Nicht, dass ich wüsste.
Das ist so traurig.
Aber ich kann mich auch an irgendwelche Turtles-Spiele erinnern, ja. Aus der tiefsten Tiefen meiner Gehirnwindung dringt da irgendwas an die Oberfläche.
Mein erstes Gameboy-Spiel neben Tetris war das erste Turtles für den Gameboy. Und ich hab's geliebt. Es hatte Sprachausgabe, was schon geil war, hatte ich schon im ersten Teil des Podcasts gesagt. Hatte coole Levels, es war halt auch von Konami. Es hat einfach gut geflutscht. Es hat einen guten Spielfluss gehabt, war nicht zu schwer, war genau richtig, hatte schöne Grafik, das hatte die Turtles-Musik drin. Ja, es hat einfach Spaß gemacht. Was soll ich sagen? Es war Turtles. Coole Sache.
Ja, kann ich nur zustimmen.
Habe ich auch gespielt, war genial.
Ich habe jetzt gerade mein Ding wiedergefunden hier. Mein Ding. Ich wusste, dass das kommt.
Du hast es selber gesagt.
Metroid 2, Return of Samus.
Ah, ja.
Ja, hast du das gespielt? Weil
ich habe das gespielt, ja, weil, also, Metroid auf dem NES war ab einem gewissen Punkt zu schwer für mich. Ich war da noch sehr klein. 10. Ich das gerade richtig sehe, das hat 91, aber das ist dann schon Metroid 2. Also ich bin über einen gewissen Punkt nicht hinausgekommen, aber meinem Bruder fasziniert beim Weiterspielen zugeguckt. Und ich fand aber immer schon die Musik in Metroid unfassbar genial. Also die Musik von Metroid auf dem NES ist wirklich Weltklasse. So ab von der Atmosphäre her und auch die, wie unterschiedlich die Welten aussahen und so, das fand ich total super. Und ja. Das hat mich, glaube ich, am meisten dazu gebracht, dieses Spiel spielen zu wollen. Und ja, wer es gespielt hat, weiß, dass das natürlich dann in Monochrom nicht so wirklich da rankommt mehr. Ja. Das hat es mir so ein bisschen verlitten, aber ich glaube, ich habe das, ich weiß nicht, wie weit ich es gespielt habe. Ich habe es relativ weit gespielt, das weiß ich noch, aber ich habe es auf keinen Fall bis zum Ende gespielt. Nach einer Zeit vergisst man, dass man eigentlich die Farbe vermisst. Aber im ersten Moment war es echt so ein hier fehlt ja die Farbe.
Das hat mich jetzt nicht so gestört.
Und dass der Bildschirm, also dass die Spielwelt im Vergleich zum Charakter deutlich kleiner ist. Die Räume sind nicht mehr so groß.
Das stimmt. Das ist eigentlich eher das, was mich abgeschreckt hat. Ich finde, die Spielfigur ist viel zu groß.
Ja.
Und der ganze Rest, den du siehst, es wirkt nicht so wie so eine riesige Welt um dich rum. Es ist alles so zusammengepfercht und geschrumpelt.
Was ja auch wirklich was Beängstigendes hatte. Ich meine, du warst diese kleine Figur in unvorstellbar riesigen Alien-Räumen.
Ja.
Ja, und jetzt ist halt die Gefahr, dass du Angst haben musst, dass deine Figur stecken bleibt im Kopf.
Ja, oder dass du irgendwas verpasst, weil der Bildschirmausschnitt dann nur relativ klein war.
Ja.
Und ja.
Ich mochte nicht, dass man diese 50 Metroids sammeln musste bei Metroid 2, weil ich mag generell nicht, wenn man was sammeln muss. Deswegen, also wir haben es auch kurz im ersten Teil mal besprochen. Ich habe es nur ganz kurz angespielt. Ich bin immer noch der Meinung, Super Metroid ist mein Lieblingsteil, aber vielleicht liegt es auch daran, dass es der erste war, den ich gespielt habe. Ich habe den auf dem NES nicht mitgenommen und ich fand da auch die Musik grandios. Und das ist für mich die Götterdämmerung in Sachen Metroid. Aber ja.
Ich werde auch Metroid 1, ich werde es niemals bis zum Ende spielen, einfach weil ich Angst habe, dass mir das alles irgendwie, dass dann so ein bisschen, dass ich das alles doof finde. Das Einzige, wo ich mich nochmal hinbegeben werde, ist dieser Cried-Schlupfwinkel, wo diese Musik so unheimlich toll ist. Und da kann ich dann einfach meine Figur stehen lassen und dann kann ich einfach nur diese Musik lauschen und dann bin ich glücklich. Ich muss das Spiel nicht bis zum Ende gespielt haben. Ich habe danach sehr viel Metroid gespielt, gerade die Primes und auch jenes unsägliche Wii-Getöse. Ich muss dann da nicht noch weitergehen.
Na gut. André, hast du eigentlich noch was auf deiner Liste?
Nichts, was wir nicht schon mal angesprochen hatten, zum Beispiel Mega Man. Hatten wir im letzten Podcast schon mal angesprochen. Mega Man fanden wir alle gut, aber sau schwer, soweit ich mich erinnere.
Ja.
Mhm.
Gab's ja auch 5 Teile auf dem Game Boy. Das ist ja auch krass, ne? Also ich habe nur die ersten beiden gespielt, aber das ist echt schon, das ist ja schon fast so viel wie auf dem NES. Hast du irgendwie Mega Man auf dem Game Boy mal mitgenommen, Daniel?
Ja, aber ich könnte dir nicht mal sagen, welchen Teil. Ich weiß, dass ich das damals cool fand und ich fand Mega Man auch immer schon cool, aber es ist halt auch nie ein einfaches Spiel gewesen. Und ich bin ein unfassbar schlechter Verlierer. Das gilt nicht nur, wenn ich gegen Menschen spiele, sondern das gilt auch, wenn das Spiel mich bezwingt. Und irgendwann verlieren mich dann so Spiele, einfach weil ich vielleicht auch ein bisschen faul bin, aber Mega Man fand ich immer schon cool und es könnte sogar sein, dass ich mehrere gespielt habe, aber ich kann ja nicht sagen, was und wann und wie viel und warum oder wo. Ich kann nicht mal sagen, bei wem ich das gespielt habe, weil ich ja keinen Gameboy hatte.
Thank you. Kommen wir zu einem großen Block, wo auch, glaube ich, der Bastian mitreden kann. Die Simpsons-Spiele auf dem Gameboy.
Ja.
Derer gab es gar drei. Ich habe sie alle drei gespielt. Und sogar durchgespielt.
Ja, ich kann mich ja nicht nur noch an Bart Simpsons Escape from Dead Campbell erinnern. Und da insbesondere an so Level, wo man mit Bart durch so Bienenschwärme laufen muss, teilweise mit so einer Imkerausrüstung, die dann immer so weggeblinkt ist nach einer Zeit.
Ich habe das erst nie erkannt, dass das sein soll. Dass das
ja, ich glaube, ich habe das auch erst im Nachhinein gewusst, was das sein soll.
Ja,
über die Jahre. Aber und dass es halt relativ schwer war, weil man oft punktgenau von so Ästen abspringen musste, die im Vergleich zu der Figur
und die haben
so proportional irgendwie total.
Vor allem, das hat so ein richtig fieses Knackgeräusch gemacht, wenn die abgebrochen sind. Das weiß ich noch. Obwohl es nur Gameboy war, es gab so ein richtig fieses Knackgeräusch, wenn die Dinger abgebrochen sind. Ja, ich habe das auch gespielt und ich habe es auch irgendwann mal durchgespielt und der Endgegner war. Ich glaube, es war Hausmeister Willy, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die Story ist, dass der halt in so ein Jugendferiencamp gesteckt wurde, aber überhaupt kein.
Hat das eigentlich was mit der Folge zu tun gehabt, die es damals
gab? Nee, das war noch vor der Folge. Das kam ja ganz, ganz früh raus. Das kam 2009. Nee, wann kam das? Nee, das kam noch früher raus. Muss ich mal gucken. Jedenfalls war die Story, er will dann halt weg davon und deswegen heißt es ja Escape from Camp Deadly und. Der Boss ist dann quasi der Campingplatz Betreiber, keine Ahnung, und den hast du im Keller getroffen und ich habe bis zum Verrecken nicht gerafft, wie ich den besiegen soll, aber dann habe ich am Schluss gemerkt, dass an der Decke vier Lampen hingen und man musste diese vier Lampen zerstören. Man hatte immer so einen Boomerang gehabt und man konnte nicht nach oben mit dem Boomerang, glaube ich. Man musste dann so den nach oben springen und dann nach rechts unten drücken und dann den Boomerang auf den Boden wirbeln, damit der nach oben fliegt. Und das war sau frickelig und überhaupt war die Steuerung echt eine halbe Katastrophe. Ich kann mich echt an viel Frust erinnern und ich habe ja schon im ersten Teil gesagt, mein erster Gameboy hat das Zeitliche gesegnet wegen diesem Spiel, weil ich so sauer war. 93 kam es raus da.
Es war echt noch ziemlich früh, weil ich gucke mir auch gerade ein Video an und da sieht man, dass da noch nicht so viele Figuren in der Serie überhaupt etabliert waren, weil du irgendwie hier von so teilweise, da erinnere ich mich auch noch dran, an so einem Fließband langläufst.
Ja, genau,
und Burger. Und dann so von so coolen Dudes mit Sonnenbrille die Messer und Gabeln auf dich werfen.
Ja, genau.
Und du irgendwie.
Und du hast Burger dann auf die geschmissen. Du hast dann die Burger eingesammelt auf dem Fließband und die dann damit beworfen. Ja, und dann gab es noch später echt Level, wo sich echt nur der Teufel höchstpersönlich ausgedacht haben kann, wo du so einen Berg hochgeklettert bist. Und natürlich bist du sofort gestorben, wenn du irgendwie nur in die Nähe des unteren Bildschirmrandes geflogen bist. Dann musstest du auf winzige kleine Felsbrückchen draufspringen und Adler und weiß der Geier was. Und es war echt ganz, ganz schlimm. Aber es war sogar nicht mal das schwerste Simpsons-Spiel auf dem Game Boy. Es gab ja noch Bart vs. The Juggernauts. Hast du das auch gespielt, Bastian?
Ich weiß nicht, aber ich muss gleich nochmal kurz einwerfen, das waren gar keine Burger.
Ja,
anscheinend.
Okay.
Weil hier Brokkoli steht über dem Fließband.
Okay.
Sehe ich gerade.
Okay.
Das heißt, fängt auch mit B an.
Ja, aber sieht doch, ich meine, man kann es auch nicht erkennen, was das ist. Das könnten auch irgendwie so.
Kann
alles Mögliche sein, aber so, Brokkoli ist irgendwie enttäuschend.
Ja.
Aber Moment mal, jetzt müssen wir mal gegenfragen. Wo wird denn bitteschön Burger serviert? Also, doch nicht.
Den Amis traue ich das zu.
Ja, aber Brokkoli ja auch nicht.
Ja, stimmt, Brokkoli noch viel weniger. Ja, okay, ich zieh den Einwurf zurück, Entschuldigung, hohes Gericht.
Bart vs. The Juggernauts. Hast du es gespielt, André?
Ich muss jetzt erstmal gucken, ich glaube nicht.
Oder also, Bastian?
Mir kommt es nicht bekannt vor.
Ja, okay, dann muss ich mal kurz erläutern. Also, da ging es darum, dass Bart irgendwie. Ja, vielleicht kennt ihr noch diese Simpsons-Folge mit diesem, wo sie unbedingt zu dieser Truckshow wollten, wo dieser T-Rex-Truck da steht. Und die wollen da unbedingt hin, das ist diese Arena. Und
Ja, sehr geil.
um die hat sich's gedreht in dem Spiel. Und da gab es halt quasi so eine Art, wie hieß denn das früher? American Gladiators. So Verschnitt, das waren dann die Juggernauts. Und du hattest dann so verschiedene Minispiele, wo du gespielt hast. Und da musstest du einmal so mit diesen Schaumstoffbolzen dich bekämpfen. Da standest du auf so einem so Kernkraftwerken, Schornstein drauf. Und, oder du musstest wresteln oder du musstest so How den Lucas oder mit dem Skateboard runterfahren. Also es waren ganz viele verschiedene Spiele. Und sie waren alle schwer und du musstest natürlich alles schaffen und ich glaube, man hatte nicht viel Versuche übrig. Ich kann mich erinnern, dass ich bis zum Exzess probiert habe, das Spiel durchzuspielen. Ich glaube, ich habe es einmal geschafft und dann nie wieder, weil es so unfassbar schwer war. Es war echt, es war sogar noch schwerer wie Camp Deadly, aber naja, mein Gott, ich
Nein,
war
nein,
halt
Dead Cambly.
Dead Campbell.
Camp Deadly, ja.
Jetzt hast du mich verwirrt.
Jetzt bin ich sehr verwirrt. Dead Campy? Was zum? Ja. Ja, aber mein Gott, wie jeder normal denkende Mensch im Alter war ich halt auch ein Simpsons-Fan. Deswegen habe ich halt einfach alles mitgenommen, was es da gab. Und bin halt voll drauf reingefallen.
Was heißt
Das
denn
dritte
eigentlich?
Spiel.
Was heißt denn eigentlich war Simpsons-Fan? Moment mal, das hallo?
Das geht ja gar nicht.
Hörte
Ich
das
bin zwar.
auf?
Nee, es hörte nicht auf, aber ich habe es aufgehört zu gucken, seit ich keinen Fernsehen mehr gucke. Das letzte, was ich von Simpsons aktiv mitgenommen habe, war der Simpsons-Film und da habe ich schon die letzten drei, vier Staffeln davor nicht gesehen. Ich konnte dir von den ersten 10 Staffeln jede Folge auswendig sagen, aber seitdem irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin dann irgendwann abgesprungen, weiß nicht warum.
Bist ja ein komischer Dude.
Ja, ich möchte es auch irgendwann mal nachholen, weil ich es ja immer noch geil finde, aber ich habe jetzt irgendwie nicht die Muße, mich durch 10 Staffeln zu gucken momentan. Aber irgendwann vielleicht mal. Wenn ich Kinder habe, dann gucke ich es mit denen mal gucken.
Sehr gut. Das ist ein Bildungsauftrag dann.
Ja, das dritte Spiel im Bunde, wieder Bart in der Hauptrolle, Bart and the Beanstalk.
Kenne ich ebenfalls nicht,
Nein.
aber wundert ja auch nicht. Also Bart war ja auch in den ersten Staffeln so die zentrale Figur. Also in der Serie.
Ja.
Dass man jetzt hier keine, also dass er jetzt halt immer die Hauptrolle spielt hier.
Ja, das war auch ein recht routinierter Plattformer. Du hast halt quasi diese Bohnenstangen-Mythos-Geschichte nachgespielt, wo der Riese da in dem Wolkenschloss haust und Bart ist dann halt auf den Bohnenranken hoch und bist dann im Schloss rumgerannt. Da war halt alles riesig groß und große Mäuse und keine Ahnung. Es war auch sauschwer, aber ja, es war, glaube ich, sogar noch das Beste von den dreien, würde ich sagen. Es war recht spielbar, konnte man gut mitnehmen. Ja, Bastian, hast du noch was Schönes?
Bs habe ich keine mehr.
Bs hast du keine mehr? Oh, ich habe noch ganz viel Bs, aber hallo, wie viel Bs ich hier noch habe.
Ja, geh mal.
Ich bin mir sicher, ihr kennt Balloon Kid.
Ich habe gedacht, ich kenne das, aber als ich da mal reingeguckt habe, jetzt im Nachhinein,
Echt nicht?
hat mir das nicht so viel gesagt, ne.
Oh, schade. Das war toll.
Aber ich bin mir besser gesagt nicht sicher, ob ich einfach nur das mal irgendwo gesehen habe bei jemandem oder selber gespielt, aber irgendwie hat es da nicht so wirklich geklingelt.
Ich glaube, das gab es auch auf dem NES. Ich bin mir da nicht so sicher. Also, es ist auch eine ältere Nintendo-Marke, aber ich fand die richtig gut. Bist mit Ballons rumgeflogen und musstest halt immer. Ich meine, klar, inzwischen gibt es One-Button-Games, die das selbe Prinzip haben, aber damals war es halt neu. Immer wenn du gedrückt hast, ist halt der Ballon hochgegangen und da musstest du halt so durch so einen Hindernisparcours. Hat aber echt Spaß gemacht. Ich fand's gut. Batman, das Videospiel.
Hatte eins gespielt, ich weiß nicht, ob es das war.
habe Batman Returns gespielt, aber dann auch die große Version und nicht die Gameboy-Version.
Doch, die Gameboy-Version habe ich gespielt. Ich erkenne die Level gerade wieder.
Ah, sehr gut. Also das ist wirklich das erste vom ersten Batman-Film.
Ja.
Sehr gut.
Also da Batman Gameboy halt, für den Gameboy.
Ja, genau.
Genau. Ja, ich erkenne die ganzen Hindernisse wieder und die Gegner. Ja, ja. Das war ganz cool.
Das war echt nicht schlecht. Batman war ziemlich klein geraten und es hat mich ein bisschen an Super Mario Land erinnert. So von.
Ja, der sieht so ein bisschen zusammengedrückt aus oder kurzen Beine.
Ah, ja, Nostalgie. Ich glaube, der vorletzte Level war dann wirklich wie im Film, dass du in deinem Batwing so ein Shoot-em-up-Level hattest. Das war ganz cool. Hat sich aber auch relativ von den Settings her an Film orientiert, auch wenn es nicht so aussah, aber zumindest die Locations haben gestimmt. Du warst doch am Schluss im Glockenturm und das war schon ganz geil, weil ich war eh ein riesen Batman-Film, Film-Fan. Ich war, glaube ich, 50 Mal im Kino im ersten Batman. Daher habe ich das Spiel einfach mitgenommen. Einer saß mal hinter mir im Kino und hatte das gerade auf dem Gameboy gespielt. Ja. Also es war nicht ein Batman, sondern ich glaube, da lief gerade Dschungelbuch in der Wiederaufführung oder so. Und einer hatte halt gerade einen Gameboy dabei und hinter mir Gameboy Batman gespielt. Und ich habe nicht mal das Spiel gesehen, ich habe nur das Batman-Logo auf dem Gameboy-Modul gesehen und dann habe ich gewusst, ich muss dieses Spiel haben. Das geht nicht anders. Ich muss es einfach haben. noch eine Marke, die auf dem Gameboy gar nicht mal daheim ist, aber eine Umsetzung bekommen hat. Battle Arena Toshinden.
Oh. Sagt mir gar nichts.
Toshinden sagt ja nichts.
Was?
Warte, muss ich nachgucken. Vielleicht sagt mir doch nur der Name gerade nichts.
Also Toshinden kenne ich persönlich als Beat'em'up mit unfassbar opulenten Finishing-Moves, die auch an Brutalität kaum zu überbieten waren. Wenn man sich in die Figur hineinversetzt. Ich erinnere mich an einen, es war zwar nicht auf dem Gameboy, aber ich erinnere mich an einen Finishing-Move, da wird man an ein riesiges Dartbrett gepinnt. Und dann holt er ein Schwert raus und schneidet entlang der Linien des Dartboards dich in so kleine Würfelchen.
Oh, wie schön.
Ich weiß nicht, krass, ob das beim Gameboy auch so war.
Nee. Nicht ganz.
Gab's da nicht schon eine uralte Atari oder PC-Umsetzung von?
Ich habe gedacht, Bastian, von dir sagt das was als PlayStation. Weil das war eine ganz große PlayStation-Serie.
Ja, das weiß ich, aber habe ich nie so intensiv, obwohl doch, also ich habe es ab und zu mal gespielt, aber nie so wirklich intensiv.
Okay.
Da ich war dann eher, es gab ja gerade auf der PlayStation 1 und 2 so Überfluss an solchen Spielen. Also jetzt nicht vom selben Stil her, aber welche, die ich irgendwie cooler fand.
Ja. Also. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte ja keine PlayStation und als ich eine hatte, war die Serie dann irgendwie ein alter Hut. Also aus irgendeinem Grund gab es ja keins mehr dann irgendwann, warum auch immer. Aber ich wollte das eigentlich immer spielen und auf dem Gameboy habe ich es dann halt gehabt. Ich glaube, das war sogar mein allerletztes Gameboy-Spiel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es hatte halt auch schon den ganzen neuen Schissel Gameboy Color Support und Super Gameboy, was weiß ich, konntest du halt alles mit extra Farben spielen. Es war nicht schlecht, es war halt ein Beat'em'up, wie man es kennt. Die Figuren waren relativ klein, aber man hatte eine recht breite Move-Palette. Es hat halt auch dieses Ring-Out-System, halt dann halt mit den Rändern links und rechts. Es war echt eine ganz gut, also sie haben halt das Beste draus gemacht, was du halt auf dem Gameboy bringen kannst. Bei dem nächsten Titel, Blades of Steel, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob euch das jetzt auf den ersten Blick was sagt, weil es hört sich jetzt eigentlich nicht an, als ob es da um Eishockey geht. Weil es ist ein Eishockey-Spiel.
Gegeben hat gerade.
Aber ich kenne das auf jeden Fall. Also ich das viel gespielt.
Es gab ja nicht so viele Eishockeyspiele.
Nee, ich hatte noch irgendwann, aber das war schon ein bisschen später, noch einen Eishockey-Manager für einen PC.
Ah, okay.
Und das war sowieso gerade so eine Phase, wo ich mit einem Kumpel irgendwie ziemlich viel Eishockey verfolgt habe.
Ja.
Warum auch immer. Und da haben wir auch das oft gedaddelt. Also ich kann mich hauptsächlich auch noch an diese...
Ja. Ich weiß noch,
diese es war... Toranzeige erinnern.
Ja, genau, die waren grandios, die Toranzeigen. Grafisches Highlight. Es war halt auch ein sehr frühes Spiel, das kam 91 raus und mein Bruder war eh der größte, oder ist immer noch der größte Eishockey-Fan der Welt. Ne, der Welt nicht, aber ist auf jeden Fall ein Fan, aber allein das war schon Grund genug, das Spiel zu besitzen. Ja, und hat Spaß gemacht. Ich fand es echt gut.
Kommt man sich da schon prügeln?
Ja, ja, klar. Ja, das war super. Das war grandios.
War das so eine Box-Animation?
Ja, das hat
dann so... das mit einem anderen Spiel.
Das hat dann so umgeswitcht in so Box-Dingens.
Auf 2D, ne?
Oder, ja, genau. Oder so. Das war geil. Oh, auch, jetzt sehe ich es gerade, wie der Puck ins Tor flutscht, diese Animation. Ach, super. Sehr schön. Ja, doch, das war echt ein tolles Eishockey-Spiel. Beim nächsten Spiel bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, das habt ihr alle gespielt. Wenn auch nicht auf dem Game Boy, Boulder Dash.
Ja.
Ich höre nur ein Jahr.
Erschütternd. Boulder Dash, Leute.
Ey, das muss man mal wirklich gespielt haben.
Das ist, als hätte man Tetris nicht gespielt. Fast.
Wie? Tetris? Was ist das?
Ich wusste, dass das jetzt kommt.
Ah, Boulder Dash.
Ah, ja, jetzt.
Boulder Dash, ja.
Jetzt klingelt's.
Klar.
Natürlich, ach ja, das Boulder Dash, nicht das andere.
Ach, das mit dem Ding, Bums.
Wo man so Sachen machen muss.
Aber ich weiß nicht, ob ich es auf dem... Gab es das noch woanders?
Ja, ey, das gab es auf jeder Plattform auf der Welt.
Habe ich das auf dem Amiga gespielt?
Bestimmt, es gab es auf jeder Plattform, gab es Boulder Dash. Das war wie Lemmings, das gab es überall.
Ich glaube, ich habe es nämlich auf dem Amiga gespielt und ich habe jahrelang nach dem Titel gesucht.
Ich guck gerade mal, ich gebe gerade mal bei Moby Games gebe ich Boulder Dash ein und ich bekomme...
Also, gab es so...
Also allein das erste, Amstrad CPC, Apple II, Atari 8-Bit, Atari ST, BBC Micro, was auch immer das ist, C64, ColecoVision, Electron, FM7, Game Boy, iPhone, MSX, NES, PC 88, PC Booter, Wii, ZX Spectrum. Das ist nur der allererste Eintrag. Also da geht's wirklich.
Also ich hab's auf dem Amiga gespielt bei einem Kumpel.
Also meine erste Version war auch auf dem Amstrad und ich habe aber trotzdem auf dem Gameboy dann richtig intensiv Boulder Dash gespielt und ich habe es bis heute nicht geschafft. Ich frage mich, ob man das Spiel überhaupt durchspielen kann, weil es so unfassbar schwer wird gegen Ende. Aber ich mochte Boulder Dash immer sehr gerne. Habe ich immer sehr gerne gespielt. Und da wäre ich auch schon fast fertig mit meinem Buchstaben B. Bubble Bobble, zweiter Teil auf dem Game Boy.
Die waren cool.
Die waren ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir beim ersten Teil schon über Castlevania gesprochen haben.
Hatten wir.
Haben wir, ne?
Sehr gut. Dann können wir das auch gleich abhaken. Zack. Seht ihr, so schnell geht das.
Gott sei Dank.
Es gibt noch zwei Disney-Spiele, die ich unbedingt erwähnen möchte. Darkwing Duck und DuckTales.
Ich glaube, hier habe ich sogar beide gespielt.
Habe ich beide geliebt, ohne Ende. Das war super. Es war eigentlich wie Mega Man, aber nur mit Disney quasi. Also Darkwing Duck zumindest.
Ich dachte, ich hätte Darkwing Duck gespielt, habe ich aber nicht.
Guck's mir gerade an.
Ich weiß, dass da damals alle drauf total abgegangen sind auf Darkwing Duck. Ich habe es nicht gespielt, aber es war
geil. Zeichentrickserie.
Ja.
Ach, das Spiel war auch super. Extrem hoch im Kurs bei allen möglichen Leuten.
Es war Mega Man. Es war nur Mega Man mit Enten.
Also Mega Duck.
Ein bisschen leichter. Mega Duck, so ungefähr. Und DuckTales, da warst du halt Dagobert. Und
Dagobert hatte seinen Pogo-Stick.
Hatte einen Pogo-Stick und ist den Leuten auf den Kopf gehüpft.
Yeah.
War aber auch echt gut. Also man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen. Man ist ja die ganze Zeit gehüpft irgendwie. Und trotzdem, man konnte es gut steuern und es hat sich gut gespielt. Habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Gab es auch einen zweiten Teil, habe ich aber nicht mitgenommen.
Bei DuckTales muss ich immer noch an Rented Floss denken. Hatten wir im letzten Podcast, glaube ich, schon kurz erwähnt. Der hat doch das Lied von Dagobert Duck auf dem Mond.
Ah, ja, genau.
E-Text.
Wow! Rausche die Rausch, was war das denn?
Das war, glaube ich.
Elektrogewitter.
Okay, Double Dragon. Habe ich auch in einer Version, habe ich das bestimmt auch mal auf dem Gameboy mitgenommen. Ich kann es aber echt nicht sagen, welche. Ich glaube, da gab es auch 2, 3 Spiele auf dem Gameboy. Ja. Aber ich denke mal, jeder
nee, kennt. Da habe ich die das Original gespielt für mich.
Okay.
Also auf dem SNES. Ja, ne? Ja.
Ah, ich habe Double Dragon 2 auf dem NES gespielt.
Ach, oder was? Auf dem
NES? Ah, okay. Auf dem NES. Also es gab Double Dragon, Moment, Double Dragon 1, 2 und 3 gab es auf dem Game Boy. Und ich glaube, das waren auch so ungefähr die NES-Spiele umgesetzt dafür.
Also ich kann mich nur an 2 erinnern, aber das war ein echt guter Prügler.
Den kann man zu zweit spielen, oder nicht?
Den könnte man zu zweit spielen mit Friendly Fire oder ohne. Friendly Fire war immer sehr dumm, wenn man in einem wenn man diesen Roundhouse-Kick machte, das war Wahnsinn, man flog immer durch den ganzen Bildschirm.
Oh ja, yeah. Aber es war auch irgendwie lustig, weil man sich dann echt auch immer gegenseitig
Ja, mein Bruder hat das mit Vorliebe gemacht. Nee, geh du zuerst die Leiter hoch. Ah ja, okay, ich geh die Leiter hoch.
Ja, genau.
Dann springt er dann von der Seite
die Leiter und tritt
einfach dieser Leiter runter. Nee, mach ich jetzt nicht mehr. Geh die Leiter
hoch. Ah, sehr gut. Ein Spiel, das keinem vielleicht was sagt, aber eine andere Reihe. Dyna Blaster war im Prinzip Bomberman.
Ja.
Aber es hieß halt Dyna Blaster, warum auch immer. Fand ich auch sehr schön an der Stelle. Ja.
Okay.
Ah,
mysteriös.
Elevator Action habe ich auch damals auch gespielt. Ich finde den Titel super. Aufzug Action!
Ja, das Spiel ist geil. Das habe ich aber allerdings auch nie auf dem Gameboy gespielt.
Elevator Action.
Alter! Kennt ihr das? Nicht? Das?
Nein.
Der Name ist einfach dumm.
Ja, du hast da nicht so eine.
Vor allem, der Name ist halt wirklich Programm, das ist halt das Geile.
So, da guck mal.
Du hast halt so eine 2D-Ansicht von so quasi so ein aufgeschnittenes Haus.
Ja.
So Hochhaus, Hotel, was weiß ich. Und meistens immer so 2 Fahrstühle links und rechts. Und du siehst halt immer, also du siehst quasi immer die Ebenen. Mit den ganzen Türen und so musste ich eigentlich von einer Ebene zur nächsten und auf jedem Gang laufen halt irgendwelche Gegner rum und du kannst dich kurz in Türen verstecken in irgendwelchen Zimmern. Mhm. Gibt's jetzt auch mittlerweile so eine Neuauflage von für PSN und XBLA, glaube ich.
Ja.
Die ganz nett ist.
Ja. Aber wie gesagt, ich habe das auf dem Gameboy auch echt viel gespielt. Aber ich kann mich auch erinnern, dass es sehr schwer war. Ich glaube, ich habe es auch nicht durchgespielt. Beim nächsten Titel, ich glaube, das ist der längste Titel, den ich jemals gelesen habe für ein Gameboy-Spiel. Fortress of Fear, Wizards and Warriors Chapter X.
Oh Gott.
Also ich habe immer nur Fortress of Fear dazu gesagt. Das war ein Castlevania-Klon, wo du halt ein Ritter gewesen bist und dann halt so eine Burg gestürmt bist. Ne? Da waren halt irgendwie Fledermäuse und Totenschädel. Also das ganze Spukkabinett war da halt drin und ich fand's trotzdem ziemlich geil. Es war eigentlich so ähnlich wie Dark Souls heute, nur in 2D und Gameboy-Grafik. Es war auch sehr schwer, hat aber echt eine geile, düstere Atmo gehabt und eine coole Mucke.
Klingelt. Bei dem Ritter.
Also
doch, das habe ich gespielt.
Das haben komischerweise sehr viele Leute gespielt, die ich kenne.
Ja. An der Stelle muss ich mal echt fragen, was ist eigentlich mit unseren Gehirnen los, Leute? Das ist ja...
Ja, ich weiß nicht, also das Ding ist ja, es ist alles da, aber es kann nicht mehr abgerufen werden.
Ja.
Man brauchen wir irgendwas.
Ja, das stimmt.
Das erinnert aber auch vom Design her so ein bisschen, also von den ganzen... So ein bisschen... Prince of Persia.
Stimmt, so ein bisschen hat's was davon. Vor allem, ich sehe gerade wieder das Cover. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Grund, warum ich es mir gekauft habe, weil das war ein geiles Cover. Guckt euch das mal an. Das ist so ein muskelbepackter Conan-Verschnitt und im Hintergrund sind da Skelette und ein Drache. Ey, also mal ohne Scheiß. Da muss man doch einfach zuschlagen. Das geht nicht anders. Also, wie heißt grandios. Das?
Die Cover waren sowieso genial.
Sag mal, wie das
ja,
heißt.
Doch, das habe ich besessen. Wahrscheinlich auch, das ist so ein He-Man.
ja, genau.
Mit Schwert.
Vor allem, wenn man dann.
Und im Hintergrund alles so.
Vor allem, er sieht Skelette. Halt. Ja, vor allem, er sieht im Spiel halt total. Völlig anders aus.
Wie ja, so eine total unbewegliche Ritterrüstung.
Ja, er sieht wie so ein Kreuzritter aus. Mit so. Ja. Aber es war echt geil. Ich fand's sehr, sehr cool. Ja. Dann wäre das auch abgehandelt. Zack. So,
sag mir nochmal, wie das hieß. Ich will den Typen auch noch sehen.
Fortress of Fear, Wizard and Warriors.
Es langt schon, wenn du Fortress of Fear eingibst.
Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist echt gut, der Podcast hilft mir.
aber ihr wisst schon, also Wizards and Warriors ist ja generell bekannt, oder?
Bei mir jetzt überhaupt
nicht. Echt nicht?
Ja, beim Berichte. Ich habe mich immer gefragt, warum das der Untertitel ist.
Also jetzt, wo ich das, Bild sehe, ich glaube, das war ein allgemeines Problem der Wizards and Warriors Reihe, dass die Bilder des Covers nichts mit dem Spiel zu tun hatten.
Ja, aber das war ja generell in der Zeit so.
Ja, ja, SNES, das auf jeden Fall.
Zeiten, dass einfach auf die Cover irgendwie was Cooles raufgeklatscht wurde. Und dann im Endeffekt.
Aber Wizards and Warriors sagt euch wirklich nichts?
Nein.
Nee, überhaupt nichts.
Oh, es gab unfassbar viele, also gefühlt gab es.
Auch so ein Pen and Paper Ding eigentlich? Oder ursprünglich? Nee, ne?
Das weiß ich jetzt wiederum nicht, aber es gab ungefähr. Hier, Acclaim's Wizards and Warriors Series. Es gab. Ach, guck mal, Mann, das waren geile Spiele. auf dem NES waren die super. Also es gab vier Teile insgesamt. Warriors.
Ey, Alter, die sehen ja genauso aus. Die muss ich jetzt aber auch spielen.
Ja, die sehen, vor allem, guck dir mal das Bild von Iron Sword Wizards and Warriors 2 an. Der Typ hat. Der ist ja noch krasser.
Also es gibt sogar eine TV-Serie davon.
Ja,
Alter.
Das ist eine richtig epische Geschichte gewesen. Da hast du hunderte von Stunden drin verbracht in dem Spiel, gefühlt. Das war einfach genial. Du konntest Items kaufen, musstest Städte besuchen, hast dich durch Monsterhorden geschnetzelt, vertikal und horizontal, und hast du nicht gesehen.
Ich bin gerade total geflasht, dass es das quasi eins meiner Lieblingsspiele auch in Farbe gibt. Weil es sind halt dieselben Sprites. Ich
und 3D total geil. Und...
Ja, 3D juckt mich ja nicht, aber die 2D-Sachen, die sind der geile Scheiß.
Also Wizards and Warriors 1 kann man bedenkenlos, wenn man das irgendwo mal findet auf dem Flohmarkt, kann man das bedenkenlos kaufen. Und Teil 2 ist auch absolut super. Ich weiß nicht, wie gut Teil 3 war. Das hat eine etwas hakelige Steuerung, aber insgesamt von der Gesamtpackung, die man da bekam, war das ein grandioses Spiel. Fantastische Fantasy-Sache. So.
Ja. Kaufen. Auch auf dem Gameboy.
Auf dem Gameboy. So, kurze Exkursion. Du bist dran.
Sehr geiles Ding. Wir sind bei G. Game & Watch Gallery. War so eine Umsetzung von ein paar Game & Watch-Titeln. Ich bin gerade mal überlegen, was es war. Oil Panic war drin, Octopus und ich glaube Fire und noch irgendwas. War nicht schlecht. Das war... Einmal eine 1:1 Umsetzung, wie es halt früher war mit diesen LCD-Geschichten, und dann gab es halt mal was mit Gameboy-Grafik, wo du schöne Sprites hattest und dann liefst du da mit den Toads rum oder Yoshi, musste Plattformen einsetzen. Das war echt gar nicht schlecht, hat mir gut gefallen.
Gibt's die nicht mittlerweile auch als Download?
Bestimmt, da gibt es auch inzwischen 3-4 Teile, weil es halt schon so viel Game & Watch-Kram gab damals von Nintendo. Aber das, ja. Ich habe damals nur den ersten gespielt, weil ich halt Octopus, weil halt, glaube ich, mein erstes Videospiel der Welt, dass ich auf der Handfläche gespielt habe. Das war mein erstes Game & Watch Spiel. Deswegen war mir das da sehr wichtig, das zu besitzen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Keine Sorge, die Folge geht gleich weiter, aber die Konstellation hat sich etwas geändert. Daniel und Bastian sind jetzt verschollen im Untergrund. Dafür ist die Caroline wieder aus dem Kletterwald zurückgekehrt. Guten Tag.
Guten Abend.
So, wir waren bei dem Buchstaben G. Da hätte ich jetzt noch den einen oder anderen Titel. Da wäre zum einen Ghostbusters 2.
Thank you.
Ja, habt ihr es gespielt?
Ich guck gerade nebenbei so ein YouTube-Video.
Also es kommt mir bekannt vor, ich glaube aber nicht, dass ich das wirklich viel gespielt habe. Also wenn, dann habe ich es nur mal irgendwo auf dem Hof gesehen bei jemand anders.
Ich habe es mal gespielt. Ich weiß, da war was. Ich fand's ich fand's sehr cool, weil es halt wie soll man es beschreiben? Es war halt dieses ein bisschen wie so ein RPG aufgebaut, so ein Echtzeit. Du bist halt rumgerannt, hast deinen, da waren überall so kleine, so kleine, wie soll man sagen, so Gelee-Tierchen. Und die hast du dann halt erst paralysiert und dann eingesaugt. Das war schon cool.
Ja, also um so einen visuellen Eindruck zu vermitteln, das ist sehr im Comic-Look gehalten.
Vor allem die Männchen sahen auch sehr lustig aus.
Ja.
Die waren immer so krass gedrungen mit so einem riesigen Kopf.
Ja, und die Geister sehen eher so aus wie die Pac-Man-Geister, so ein bisschen. Ja. Ist also jetzt nicht wirklich gruselig, aber es hat schon irgendwie so diesen Ghostbusters-Feel. Also ab und zu kommt auch mal Slimer vor und das Gameplay war so gehalten, dass einer halt den Strahl benutzt hat und der andere hat halt die Falle rausgefahren. Du warst immer zu zweit unterwegs, hast aber so mit einer Taste den Strahl gesteuert und mit der anderen die Falle gemacht. Und konntest auch diesen Schleim schon benutzen. Es hatte an diesen ganzen Locations vom Film gespielt. Also dieser Gerichtssaal und die U-Bahn-Station. Das war schon alles mit drin. War ganz coole Sache. Ein ganz nettes Spiel. Aber es war halt in Draufsicht. Und ich hätte gerne mal so ein von der Seite ein Ghostbusters-Spiel gehabt. So ein richtig geiles, so ein Protector-Stil. Aber es war für damalige Verhältnisse halt eine ganz coole Geschichte.
Auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall gibt es da schlechtere Filmumsetzungen. Und wenn wir schon dabei sind, Gremlins 2 für den Game Boy. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eins der schlimmsten Videospiele, die ich jemals gespielt habe, weil es einfach unfair ist. Es ist viel zu schwer. Es hat eine Steuerung, die einfach nur hakelig war. Und man hatte in dem Spiel Gizmo gespielt und es war ein Plattformer. Und du hattest so einen winzigen kleinen Stab, mit dem du kämpfen konntest. Also
naja, ich gehe auch davon aus, dass es genauso bei Gizmo ist. Ein winzig kleiner Stab.
Kleiner Stab. Also er hätte mit seinen Ohren, glaube ich, effektiver kämpfen können. Die werden weiter herausgerackt wie sein kleiner Stab.
Oh Gott.
aber wenn ich das hier, also ich sehe mir das gerade parallel wieder das an und es hat halt mit dem Film herzlich wenig zu tun. Es hatte so, die Endgegner waren aus dem Film, also ich weiß noch, das waren so, wenn er den Film noch so in Erinnerung hat, da gab es diesen Spinnen-Gremlin und diesen Blitz-Gremlin und das waren dann quasi immer die Endgegner.
Ja.
Aber es gab da eigentlich keine richtige Taktik, also es war mehr Glück als Verstand. Brauchen wir eigentlich nicht viel zu verlieren zu dem Spiel. So, jetzt kommen wir zu ein paar Spielen, die hatte ich, also ich hatte auch so ein, wie in der letzten Folge angerissen, so ein 32 Spiele in einem Modul. Und da waren mehrere Titel drauf, die ich wahrscheinlich so nie gespielt hätte. Aber ein paar davon sind echt erwähnenswert und gar nicht schlecht gewesen. Da wäre jetzt der erste Exot, der da heißt Hi-Ankyo Alien.
Okay. Weltbekannt.
Der Name sagt natürlich, das sind Aliens in einem asiatischen, in einer asiatischen
Welt. Ninjas gegen Aliens.
Ja, ihr liegt gar nicht so verkehrt, denn what you hear is what you get. Also es ist wirklich so, das spielt in feudalen Japan. Und in diesem feudalen Japan werden halt die Aliens auf die Japaner losgelassen. Und ihr seid so ein, ich kann das gar nicht erkennen, was man da genau war.
Ich würd sagen, wenn ich jetzt hier gerade nebenbei Gameplay sehe, du bist ein Ninja und du kannst halt schwarze Löcher beschwören. So sieht es aus.
Ja,
wie in der Realität.
Also eigentlich Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass er was gräbt, dass er halt Löcher gräbt, die fallen dann da rein und dann buddelt er sie zu. Das ist so die effektive Alien-Bekämpfung.
Das macht von man damals. Doch auch. Ja, ich meine, guck dir die Radioaktivität an, die wir vergraben. Wir machen es nicht anders mit den Bedrohungen.
Ja. Also es hatte so eine Sicht von oben. Es hat mich so ein bisschen an Pac-Man erinnert, von der Sichtweise. Und du musstest halt gucken, dass die Aliens in diesen Löchern landen und die dann rechtzeitig zubuddeln, weil nach einer Weile kamen die dann wieder raus. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Es war so eine Art Mischung aus Bomberman, Pac-Man.
Ja, weil weißt du vergräbst sie und nach einer Zeit kommt sie wieder raus. Ja, ach nee. Echt jetzt?
Ja.
Ach, erzähl mal.
Gelegentlich soll so etwas vorkommen.
Da hat jemand irgendwie nicht... Ja, was ist denn das für ein doofes Spiel, wenn man einen dämlichen Ninja... Das ist so super. Man programmiert ein Spiel mit einem dämlichen Ninja, der Aliens vergräbt und sich darüber wundert, dass die wieder rauskommen. Und das geht das ganze Spiel lang so, oder wie?
Ich sehe auch gerade, die KI war nicht schlau. Hier ist so ein Alien... Das läuft gerade seit gefühlten, wie lang gucke ich das Video jetzt? Ich glaube, seit 50 Sekunden läuft das den gleichen Weg immer wieder.
Ja, ja, wie gesagt.
Lernt auch nicht raus.
Ja, klar, die sind nicht schlauer wie jetzt in Bomberman, die Gegner. Das ist, war ja aber, auch ja, gut, so ein...
sie sind nicht schlauer als der Ninja.
Ja, und das ist der Spieler.
Ja, nee, ach, es war für damals, ich fand's ganz cool. Es war so eine Mischung aus Bomberman, Pac-Man und ich fand irgendwie. Ja, im Rahmen einer 32-Spiele-Sammlung ist mir ja für alles dankbar, was nicht ganz Grütze ist. Und das fand ich ganz witzig. Vor allem der Abspann, sehr cool, wenn ihr mal so einen Longplay oder so sehen würdet, weil das gibt's auch auf YouTube.
Da muss ich jetzt googeln.
Am Schluss läuft er nämlich hinter so einem Wagen hinterher und der Wagen fährt aus dem Bild und dann fällt ein Alien aus dem Wagen raus. Und läuft weg. Und das ist dann das Ende. Wie in einem Horrorfilm. Das fand ich super.
Oh mein Gott, es könnte einen zweiten Teil geben.
Gab's aber nicht.
No.
kommen wir weiter in der verrückten 32-Spiele-Sammlung. Klacks.
Das sagt mir komischerweise irgendwas.
Ich ist aber, eine Umsetzung.
Also ich kenne dieses System irgendwoher. Es kommt mir sehr vertraut vor. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich es aufgeschnappt habe.
Also Klacks gab es, glaube ich, auch auf etlichen Systemen. Ist auch so ein typischer Puzzler, wo du mehrere gleichartige Steine zusammenbringen musst. Da fielen die von oben runter auf so eine... Ja, was war denn das? Das war so eine Art Behälter, Behältnis, Wiege-Dingens. Und du hast die dann quasi abgelegt unten. Und unten musstest du gucken, dass du gleichartige Blöcke zusammenkriegst. Und hast du das dann halt so geschafft. Konntest es auch diagonal legen, dass sich das diagonal aufgelöst hat. War ganz cool. Das nächste Spiel aus dieser Sammlung, Kobo Dice, war auch relativ interessant.
Das habe ich gar nicht erst gefunden.
Ich habe jetzt von Kobo Dice eine Bilder gefunden. Es war auch ein Puzzler und du musstest gucken, dass du mit einem Würfel auf einer, auf einem mathematischen, wie sagt man denn das? Ne, auf einem karierten Block, ne, auf einem karierten Feld quasi rumgeeiert seid mit eurem Würfel. Der ist dann halt quasi immer, also die Würfelzahlen haben halt korrekt wieder einen Würfel dagestanden und ihr habt immer diesen Würfel verschoben auf diesem Kästchen. Und euer Ziel war es, mit einer bestimmten Ziffer auf dem Ziel zu landen.
Oh, das hört sich total ätzend an. Das ist so ein Spiel, was Lehrer entwickelt haben, um ihre Schüler sinnvoll zu beschäftigen, wenn sie einen dicken Kopf haben oder so. Das hört sich voll nach einem Schulspiel an.
Okay. Kann sein. Man weiß es nicht.
In welchem Keller das programmiert wurde.
Ja, im Würfelkeller.
Im Würfelkeller.
So, nächstes Spiel. Pipe Dream. Noch ein lustiges Puzzlespiel.
Moment mal. Du hast
Was?
Du hast einiges überschritten. Über.
Nee, ich sag ja, es kommen erstmal die Titel aus dieser 32-Spiele-Sammlung.
Ach so.
Ja, weil das sind alles so kleine Dinger, die kann man wirklich in einem Rutsch nehmen.
Ja, hau rein, mach fertig.
Pipe Dream, da musstest du Röhren legen und musstest irgendwie gucken, dass es zum Ziel kam. Ich weiß nicht mehr genau. War jedenfalls auch ein Puzzler. Vielleicht sagt es euch was. Aber ich sehe schon, es sagt euch nichts.
Alles war dann nur ein Traum, oder warum heißt es
Dream? Nee, weil es einfach ein Traum von einer Röhre ist, den du dann da legst.
Eine wunderschöne Röhre, in der wir alle eins sind.
Spaß am Röhre verlegen.
Ja, Spaß am Verlegen. ja, ich sehe schon. Nächstes Spiel. Quart. Quart auf dem Gameboy. War ziemlich geil, weil es war eine Mischung aus Puzzlespiel und Shooter. Und dazu muss ich mal kurz erklären, wie das Spielprinzip läuft. Von oben sieht man so typische Blöcke fallen, so Tetris-Steine. Und du hast auf der unteren Bildschirmrand ein Raumschiff gesteuert. Und du musstest diese Blöcke beschießen und hast mit jedem Schuss einen Block hinzugefügt. Und immer wenn du quasi ein Quadrat vervollständigt hast, hat sich dieser Block dann aufgelöst. Das war dann quasi das Ziel. Und diese Blöcke kamen natürlich dann von oben unten. Man konnte dann auch kombinieren und lustige Sachen machen. Das hat mir immer viel Spaß gemacht.
Okay.
Das kenne ich zur Abwechslung mal. Das war nämlich, glaube ich, auch auf meiner Spielsammlung drauf. Ich habe es aber als kleines Kind nicht verstanden.
Ah.
Ich war da sehr, irgendwann. Ja. Also auf so einer 32-Spielsammlung ist auch oft einfach Zeug drauf. Nee, das lässt man einfach, man es tut einem nicht so weh, wenn man es einfach liegen lässt.
Ja, so wie Kodice oder...
Genau.
Ja, oder Hayanko Alien. Das nächste Spiel ist ein ziemlich geiler Snake-Klon, Serpent. Das war auch auf dieser Spielesammlung drauf. Ja, es war einfach, du hast zwei Schlangen gehabt, die hatten auch wirklich so Köpfe gehabt und es war halt Snake. Ne? Du musstest gucken, dass du den anderen... ja, oder ich meine, die Jüngeren unter euch, die kennen es vielleicht vom neuen Tron-Film. dieses Prinzip, dass du zwei Linien fährst und die kämpfen quasi gegeneinander, bis der eine gegen eine Wand fährt. Von der Draufsicht von oben. Und dort hast du halt wirklich Schlangen gehabt, effektiv. Und es gab auch Extras, wo dann einer auf einmal schneller war und der andere hat seine ganzen Glieder dann verlängert oder verkürzt bekommen, je nachdem, was er eingesammelt hat. Und ja, also Serpent war echt eine coole Sache.
Ja, aber das habe ich... Ich wusste gar nicht, dass es so ein Spiel gibt, wo halt zwei miteinander kämpfen.
Nee, das wusste ich auch nicht.
Ich kannte nur das vom Handy halt, von also Snake, wo du da halt... so lange irgendwie überleben musstest, wie es ging.
Ja, und das war halt das Coole, dass hast halt noch einen Gegner gehabt bei der Version.
Das war echt cool.
Nee, also es ist auch echt meine Lieblingsversion. Fand ich ziemlich geil. So, und jetzt werde ich einmal laut rülpsen. Nee, doch nicht.
Danke, dass du uns wenigstens vorwarnst.
Nee, es hätte beinahe geklappt, aber es hat nicht viel gefehlt. So, jetzt bin ich auch durch mit meinen verrückten Spielen. Jetzt kommen nochmal wieder ein paar normale Titel. Kid Icarus 2 of Myths and Monsters war die Fortsetzung des NES Kid Icarus und habe ich sehr gerne gespielt auf dem Game Boy. Hatte, ich sag mal, ein faireres Gameplay gehabt. Hatte eine schöne Grafik, also es hatte schöne große Sprites und ja, es war Kid Icarus und es war nicht mehr so krass auf dieses, ich muss unbedingt nach oben kommen getrimmt. Die Level war so ein bisschen offener. Ich kann jetzt aber auch nicht mehr genau sagen, wie alles zusammenhing. Es ist jetzt auch echt schon zu lang her, dass ich das gespielt habe. Mhm. Aber ich habe das geliebt. Und Reinhold, ich weiß, du hörst das. Und du hast es mir geklaut. Und ich habe den Beweis. Es stand nämlich mein Name auf dem Modul. Und als ich bei dir zu Besuch war und im Regal das Spiel gesehen habe...
Hast du es nicht wieder mitgenommen?
Natürlich habe ich es wieder mitgenommen. Und seitdem habe ich nicht mehr gesehen. Das war vor 20 Jahren. So, nächstes Spiel. Kung Fu Master. Ja. Yeah.
Yeah. Sagt mir sogar was.
Ich muss es mal kurz aufrufen.
alle müssen erstmal gucken. Moment, was war
nee,
das?
Nee, ich habe schon geguckt, aber das ist so ein Jungenspiel gewesen. Das war
das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall was für Jungs, ja.
Ich habe es mal gespielt, ich bin mir sicher.
Es war ziemlich leicht, man kam ziemlich leicht durch. Das war jetzt so ein typischer Seitwärts-Prügelspaß.
Es war aber cool.
Es war echt cool, hat mir Spaß gemacht. War halt so Bruce Lee Action seitwärts. Ja. Und später so abgefahrene Level, wo du auf einem Zug warst und gegen so einen Typen mit einem, ja, was hat denn der, Flammenwerfer oder das so eine Waffe aus der Bälle rauskommen. Ja, Kung Fu Master haben auch viele gespielt in meiner Klasse. Vielleicht, ja, ich weiß auch nicht. Zur Abwechslung fand man es mal gut, wenn man ein Gameboy-Spiel auch durchspielen konnte, weil es nicht brüllend schwer war. Das nächste Spiel, bitte ich euch auch mal, googelt mal unbedingt die Spieleverpackung, das Cover, Maru's Mission, weil das könnte nicht gegensätzlicher zu dem sein, wie das Spiel dann in der Realität ausgesehen hat. Maru's Mission war eigentlich ein sehr asiatisch angehauchtes Spiel. Ging darum, deine Freundin wurde entführt von so einem komischen fetten Samurai. Ja, fett war der nicht, aber der hat eine fette Rüstung angehabt und so. Und dann bist du halt quasi in der Form von Maru durch die ganze Welt gereist, um natürlich dein Mädchen wieder zu finden. Ne? Also das ist noch ein echter Romantiker. Mhm. Und hast in jeder Welt so die, ja, wie soll ich sagen, die dazugehörigen Monster bekämpft. Ne? Also da gab es Rumänien und Dracula und da gab es die Iris in Ägypten, ne? So Geschichten. Und hatte echt ein ziemlich pfiffiges, gutes Gameplay, weil du halt so Ninja-Sterne hattest, mit denen konntest du alles wegbrotzeln und es sah echt cool aus, hatte eine ganz nette Mucke. Ja, Maru's Mission. Vor allem müsst ihr euch echt mal das Cover angucken.
Da ist ein riesiges Biest drauf.
Das sieht vor allem aus wie eines der, wie heißen sie denn? Ich vergesse und den Namen. Bei Link to the Past. Die Fischleute da.
Zora. Die Fischleute von Link.
Die Zoras, genau. So sieht nämlich das Monster da aus. Das ist ein Zora-Verschnitt.
Ja, vor allem guckt euch mal, ich weiß jetzt nicht, wo ihr das gerade seht, weil ich sehe hier gerade die deutsche Packung und die japanische, also das Cover nebeneinander. Ja. Und dann siehst du exakt dasselbe Motiv, aber halt, du siehst halt erstmal das Original, ne, so mit so einem Ninja, der eigentlich ist im Spiel. Und dann die Westversion ist dann so ein
Jugendlicher mit so einer Baseball-Cap.
Ja,
auch falsch rumgedreht natürlich.
Ja, das sieht vor allem auch hässlich, also so richtig schlecht gemalt.
So richtig scheiße gemalt. Und
so ein Praktikant hat es dann machen müssen.
Ey, vor allem, der hat wirklich alles, was cool ist. Ne? Er hat einen Walkman auf, ne? Und so Turnschuhe mit Klettverschluss und so ein Sweatshirt und noch so ein Pulli drunter. Ey, alles, was geil ist.
Das war irgendwie ein ambitionierter
Praktikant. Und natürlich Löcher in den Jeans, an den Knien.
Und die Freundin ist natürlich blond mittlerweile, weil im Westen sind ja Blondinen scheinbar attraktiver.
Ja. Also ich weiß echt nicht, warum ich das Spiel hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es wegen dem Cover gekauft habe. Weil, also das ist echt sensationell. Ja, vor allem im Vergleich zu das japanische Cover ist echt schön gemalt, ne? Und ach, das ist herrlich. Aber Maru's Mission, echt so ein kleiner Geheimtipp, war echt ein ziemlich geiles Spiel. Das nächste Spiel ist auch wieder was für Männer. Navy Seals. Oh yeah, der Name ist Programm. Und hier bitte ich euch auch wirklich, guckt euch mal Videos dazu an. Das ist absolut göttlich. Also, es gibt in dem ganzen Spiel nur einen Typen von Gegner. Und das sind Terroristen.
Yeah. Alles Terroristen.
Alles Terroristen.
Endlich.
Und alle haben so, alles sind halt alles diese typischen Terroristen, die haben alle so ein Messer dabei und natürlich auch alle so ein Scheich-Dingens, ne?
So ein Turban, meinst du? Oder was?
So ein Scheich-Dingens.
Nee, nicht so ein Turban.
So ein Wüstendings.
Ja, so ein Wüstendings.
Ihr wisst schon. Ach so, ja, ja.
Käppi da. Wüstenkäppi. Haben die auch Walkman auf?
Nee, aber sie tragen alle dasselbe.
Ja, aber die Musik ist cool.
Ja, also das war auch so ein Spiel, ne? Da hast du das Cover gesehen und dir gedacht, boah, das muss ich haben. Da bin ich ein großer Junge, wenn ich das spiele. Und ich weiß noch, dass es unfassbar schwer war. Und ich habe das damals zu meinem 11. Geburtstag bekommen. Und habe das dann in den Sommerferien 1992, ja, habe ich das dann durchgespielt. Vor allem, das hatte mein Bruder vorher durchgespielt und der hatte sich so gefreut, weil er hatte noch nie zuvor ein Spiel durchgespielt, das ich noch nicht vorher durchgespielt hatte. Und da war er richtig glücklich und stolz.
Immer dieses Konkurrenzdenken.
Ja, klar, muss sein.
Natürlich. ja, also Navy Seas ist.
Er hat vor allem so ein bisschen, also er hat ja wahrscheinlich eine Sonnenbrille auf. Es sieht aber so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Robocop und dem Star Trek Man mit der blind ist, da mit dem Stirnreifen auf der Nase.
Der Star Trek Man, der blind ist.
Ich vergesse seinen Namen,
das jetzt Ring.
Nee, also ich glaube, wenn wir schon bei Star Trek sind, können wir auch gleich mal schön überleiten. Es gab ein Star Trek-Spiel auf dem Game Boy, das ich auch verfluche bis in alle Ewigkeit. Star Trek 25th Anniversary.
Ja.
Ja, zum 25. Geburtstag der Ur-Star Trek-Dingensen hat man ein Star Trek-Spiel auf dem Game Boy rausgebracht mit dem Cast, dem Original-Cast. Also es war nicht hier Next Generation oder so, es war halt Captain Kirk und Mr. Spock und alle Konsorten. War halb Shooter, halb ja, wie sagt man denn da, Top-View-Spiel, wo du halt auf dem Planeten rumgeeiert bist und da irgendwas untersucht hast. Es war auch bockschwer. Und es ging da, also, es war so ein bisschen die Story vom vom ersten Star Trek-Film, wo es so eine riesige, fette Bedrohung gibt, die auf alles zurast, die es hier aufzuhalten gibt. Und ja, das war dann auch effektiv der Endgegner. Ist vielleicht für Trekkies mal interessant. Also Daniel, wenn du das hörst, kannst du dir das mal angucken. Ich fand das Spiel an sich betrachtet ziemlich scheiße. Hallo?
Und du musst unbedingt das Intro-Lied davon einspielen. Das ist ja so bescheuert. Es ist eines der schlechtesten Gameboy-Lieder, die ich je gehört habe. Das ist so super. Es hängt wirklich 20 Sekunden lang. Und denkst so, nein, das können die doch nicht machen. Und dann geht's auf einmal los. Das ist so schlecht. Das ist einfach nur schlecht. Und es hört sich so scheiße an. Das ist so gut. Das musst du unbedingt einspielen. Das ist super.
Okay, also dies nur für euch. Jetzt folgt das Intro von Star Trek 25th Anniversary auf dem Game Boy. Bitteschön. Ja, ich sehe auch gerade noch den Bossgegner. Das ist echt, die hieß Doomsday Machine und das ist echt so eine riesige, was ist denn das? Das ist so eine riesige Röhre, so ein Schlauch, wo ja, Feuerbälle rauskommen. Und der wird immer kleiner, je länger man draufballert. Und irgendwann ist er kaputt und die Welt ist besiegt. Congratulations, Kirk. You've destroyed the Planet Killer and saved the galaxy.
Ja, vor allem, das sieht so scheiße aus. Das ist, ja. Es ist ja, und die Soundeffekte sind wirklich, das ist Kunst, dass man das so schlecht machen kann.
Ja, es war wirklich ein sehr schlechtes Spiel. Aber für Trekkies wie Daniel vielleicht aufgrund für einen Gameboy.
Nee. Daniel, guck dir lieber nochmal den neuen Film an, der ist super.
No.
Nee, wir fangen jetzt nicht mehr davon an. So, das nächste Spiel kennen wir, glaube ich, alle. Ich behaupte es mal. Nintendo World Cup, das beste Fußballspiel aller Zeiten. Auch in unserer Top 10 auf Platz 1 gewesen. Zu Recht, möchte ich sagen. Es gibt kein besseres. Zwei Tasten, eins schießen, eins passen. Mehr braucht man gar nicht.
Mehr macht man ja auch gar nicht beim Fußball.
Ja, spiel mal FIFA. Da,
ach, so zwei ein Tasten Schmarrn. Alles Schmarrn.
Ja, alles Schmarrn. Deswegen schön Nintendo World Cup spielen, entweder auf dem NES oder auf dem Game Boy. Also ich habe auch die Game Boy-Version gern gespielt. War echt eine gute Portierung. Hatte halt auch den ganzen Kram drin, Superschüsse und hast du nicht gesehen. Und ja, auf jeden Fall ein Klassiker.
Den ja, ich gucke es mir gerade an. Ich bin aber so ein bisschen verwirrt, weil es gibt einen Pass, den man machen kann, der ist dann so im Zickzack.
Ja, genau.
Was zum Teufel?
Es gibt Superschüsse und die sind so zickzack gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie man die
aktiviert. Oh, die Musik hat. Ist schön und die sehen aber alle aus wie Affen. Irgendwie. Die haben alle so komische Gesichter. So eckige Affengesichter.
Eckige Affengesichter?
Ja. Ich finde, die sehen alle sehr primatisch aus.
Ja, es war halt Gameboy Comic-Grafik.
Und alle Deutschen haben eine Halbglatze und alle Kameruner haben irgendwie... Ja. Oh, die haben genau den gleichen Avatar wie gestern, der Dämon bei Paranormal Activity. Das war super für Insider von euch. Also alle, die gerne Kinect spielen, sollten doch bitte in den neuen Paranormal Activity gehen.
Oh, echt?
Ja, weil das ist wirklich irgendwie, also für uns ist es ein schöner Joke. Der Dämon spielt doch tatsächlich mit den Kindern Kinect.
Nein.
Doch. Er hat sogar einen eigenen Avatar. Und die Schwester kommt dann da so hin und guckt sich den Avatar an. Euer Freund hat aber einen komischen Avatar. Und das sind einfach nur diese zwei Punkte als Augen und so ein Strich als Mund.
Slenderman spielt mit?
Nee, der hat jetzt Augen und einen Mund bekommen.
Okay.
Der Avatar sieht auch gruselig aus, aber das ist irgendwie, ich finde das ziemlich lustig, dass der mit denen Kinect spielt.
Sehr putzig.
Und die machen das halt so, dass sie mit der Nachtkamera das aufnehmen, also diese Infrarot-Punkte vom Kinect in der Nacht halt aufnehmen. Dann siehst du so ganz viele Punkte. Das ist halt sehr hübsch.
Ich will nicht wissen, wie viel Microsoft
Das ist komplett gesponsert von Apple und Xbox.
Ja,
glaube ich. Und was auch noch irgendwie... Was mich jetzt gestört hat, ist, dass diese Punkte halt nachts auch immer zu sehen waren. Kinect muss doch, also Kinect ist ja nicht die ganze Zeit an, oder? Also
immer.
Wenn du's, ach so, doch.
Immer. Ja, wenn du es an die Xbox anschließt, wird das immer, also es ist immer ein Standby und dann hat immer so einen roten Punkt. Dann.
Ja, aber also dann strahlt es immer noch diese Infrarotstrahlung aus?
Ja.
Warum denn?
So voll damit, die Verschwendung. Falls du dann ein Spiel hast, das es knückt, dass es dann gleich einsatzbereit ist.
So eine Verschwendung.
Ja, das stimmt. Ja. Kommen wir von Kinect und wie sind wir jetzt da hingekommen?
Durch den Avatar vom Zockerman hier.
Der Avatar vom Zockerman. Ach ja,
World Cup. Nintendo, genau.
So, weiter zu einem anderen Klassiker. Paperboy.
Super. Ja, aber jetzt nicht unbedingt vom Gameboy kennen, ne?
Muss man nicht unbedingt vom Gameboy kennen, aber ich bin mir sicher, der ein oder andere hat es auch dort gespielt. Paperboy ist eins so meiner absoluten Lieblingsspiele gewesen damals, auch wenn ich es nie geschafft habe und behaupten würde, man kann es nicht durchspielen. Es ist unmöglich. Paperboy.
Ja, super. Also ich habe es nie auf dem Gameboy gespielt. Wo habe ich es denn drauf gespielt? Auf dem Commodore oder was das war? Nee, wo war das
okay.
Denn? Es war auf
André,
dem...
Paper.
Ja, was war auf dem...
Ja, doch, Paper... Ich meine, ich habe sogar auf dem Gameboy gespielt. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich meine schon.
Okay.
Auf jeden Fall cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und erinnert mich von der Grafik und vom Gameplay so ein bisschen an das Spiel von Zurück in die Zukunft.
Ach das, ja, genau.
Naja, gut, das war Paperboy besser gewesen. Ich bin bis maximal Samstag gekommen. Und das war's. Also ich habe es wirklich nie geschafft. Ich glaube, ich muss noch mal einen Longplay angucken, damit ich mal das Ende sehe. Aber wahrscheinlich ist das auch nur ein Zeitungsausschnitt. Der Zeitungsjunge wurde Pressekönig oder sowas. Naja. Ja, kommen wir von Paperboy zu Flipper. Revenge of the Gator ist einer meiner absoluten Lieblingsflipper gewesen auf dem Gameboy. war ein Fantasy-Flipper. Wir hatten es ja schon in der letzten Folge angerissen. Es gab ja Kirby's Pinball Land und es gab Pokémon Pinball und Revenge of the Gator war so der erste Vorläufer von diesen Fantasy-Flippern auf dem Gameboy gewesen. Hattest auch mehrere Tische, Flippertische. Und natürlich thematisiert, hauptsächlich waren Krokodile. Und es war echt schön gemacht, hat Spaß gemacht und war auch relativ bekannt so in meiner Klasse. Also es hatte sogar einer gehabt und ich konnte das mit, also per Link-Kabel gegeneinander konnte man das sogar spielen. Cool. Ja, also das war auch cool, dass es einen Versus-Modus gab. Hatte auch ein unfassbar, Moment, ich muss es mir kurz anhören, das Intro, weil, Sekunde, da brauche ich jetzt Zeit.
Was machst du da?
Johannes blüht auf.
Ja! Ah, super, genial. Muss ich jetzt kurz zu dir einsteigen. Es hat auch ein fantastisches Intro. Bitteschön. Ach, ist das nicht herrlich? Ich bin der Herr Gregator. Ach, es ist herrlich. Es ist einfach fantastisch. Ja, aber ich sehe schon, ihr habt es nie gespielt.
Nein.
Ihr könnt beide Tränen der Nostalgie nicht verstehen.
Das ist nicht aber traurig. Wo kommt ein, also ich meine, das Lied kommt doch nicht von dem, weil ich kenne das Lied, aber es kommt doch nicht von dem Pinball her, oder?
Nee, es kommt auch nicht daher. Aber es war eine witzige
Abwechslung. Oh, ich mag die tanzenden cool. Krokodile. Oh, ist das süß.
Ja.
Oh, die tanzen.
No. Ja. Und sie haben einen spitzen Hut auf. Wie Kaiser Wilhelm. So. Sagt euch der Junge und sein Blob was?
Der Junge und
das
sein
Blob? Das
sagt
mir was, ja. Aber...
Ja.
Ja?
Aber irgendwie habe ich da gar keinen...
Klingelt's nicht.
Nee, es klingelt. Ja. Aber es kommt einem irgendwie bekannt vor.
Ja. Es war auf dem NES ein Klassiker und es gab auch eine Wii-Version vor nicht allzu langer Zeit. Es gab auch einen Teil auf dem Game Boy, der hieß Rescue of Princess Blobette.
Oh. A boy and his blob in the rescue of Princess Blobette.
Boah, das musst du mal fünfmal hintereinander sagen.
Nee, mach ich jetzt nicht. Jetzt.
Aber doch, das kommt mir sehr, sehr bekannt vor.
Ja. Das war, es war eigentlich ein Adventure. Aber es hatte halt so, wie soll ich sagen, es hatte irgendwie, ich habe mir was anderes in dem Spiel vorgestellt. Ich fand das Spiel ziemlich mau, weil du wusstest oft nicht, was du überhaupt machen musst. Weil dann konnte den Blob mit so, was waren das, Kaugummi füttern?
Nee, nicht Kaugummi, also hier, ich gucke. Glaube ich. Also
mit Jellybeans sind das doch, oder?
Ja, du kannst in verschiedene Dinge. Ah, ja, da unten drin kannst du immer auswählen. Zum Beispiel sehe ich gerade, dass eine Limette den in einen Schlüssel verwandelt.
Ja, genau.
Und Tangerine in einen Trampolin.
Genau, ja. Also je nachdem, was du den befüttert, also mit was du ihm gefüttert hast, hat er sich halt was anderes verwandelt.
Das Remake für die Wii ist ja wunderschön. Warum habe ich denn das nicht gespielt?
Ich weiß es nicht.
Sieht echt gut aus. Vor allem, der Blob kann sich auch in einen Roboter verwandeln. Mit dem du dann reinsteigen kannst. Das ist wie die Roboter bei Avatar und so.
Okay. Also zur Wii-Version kann ich jetzt nichts sagen. Ich weiß nur, dass ich bei der Gameboy-Version echt immer wieder versucht habe, es durchzuspielen, aber es nie geschafft habe, weil ich einfach nicht wusste, wie es zu schaffen ist, wie es zu lösen ist. Es hatte immer geflackert, man wusste nie so recht, wo man hin sollte, wo ich wann den Blob in Wasser wandeln soll. Ja, es wirkt irgendwie alles sehr unfertig und lieblos und ich weiß nicht, ich mochte das Spiel nicht so wirklich. Ich habe es mir eigentlich nur, glaube ich, zugelegt, weil das Cover ziemlich geil war. Das war so eine mit Moos bewachsene Burg. Und irgendwie habe ich gedacht, das wäre vielleicht sowas wie Fortress of Fear. Aber naja, es war dann halt leider doch eine andere Geschichte. Es gibt auch Fans von dem Spiel, aber naja, also es ist zwar kreativ.
Das ist eine schöne Idee.
Das ist von der Idee her wirklich schön, ja. Aber ich weiß nicht, ich mochte die Game-Version nicht so wirklich.
Aber die Wii-Version müssten wir irgendwie doch nochmal nachholen. Das gefällt mir echt gut.
Ja?
Ja.
Okay. Okay, na gut. Noch ein Spiel, was wahrscheinlich auch nicht mehr viele auf dem Schirm haben, Shanghai. Habe ich selber nicht besessen, aber ein Freund von mir hatte es und fand es ziemlich cool. Das war eine Art Memory, wo du einen Stapel Karten hattest und du musstest quasi, also du konntest nur gleiche Teile umdrehen, die am Rand lagen, also die frei lagen. Das war ziemlich knifflig.
Ist das nicht
Mahjong?
Es ist eine Abart davon. Also es ist nicht das Mahjong, was ich jetzt meine zu kennen. Weil ich meine bei Mahjong, dass die Stapel sich ja gegenüber liegen, oder?
Nee, das ist Mahjong jetzt, was du da siehst.
Das ist Mahjong.
Ja, das echt? Ist, das ist genau ja, Mahjong, ja.
Okay, dann ist es Mahjong. Ja, fand ich ganz nett, war ein ziemlich fieser Knobler und hatte eine sehr, sehr gute Titelmusik.
Ja, ich fand sie jetzt ein bisschen nervig.
Ich meine, sie war gut.
Mäh.
So. Mäh. Okay. Wer unseren letzten regulären Podcast gehört hat, der kann sich vielleicht noch erinnern, dass der... warte mal. Hat er das gesagt im regulären? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wer jetzt?
Ja, der Koski. Der hat doch von Solar Striker geschwärmt.
Ja, ich meine schon.
Ja, ich meine schon. Also, wenn nicht, er hat es auf jeden Fall irgendwann mal erwähnt.
Er hat es irgendwann erwähnt. Falls er zuhört, an dieser Stelle einen schönen Gruß. Ihr kommt deinem Wunsch nach. Aber ich hatte ihn auch so auf der Liste. Solar Striker. War der erste Vertikalshooter auf dem Game Boy. Und war ziemlich gut.
Ja, habe ich gespielt.
Ja.
War ziemlich cool. Also war mal was Neues.
Ja gut, was Neues war es jetzt nicht.
Ja, was Neues aber auf dem Game Boy.
Ja, Gameboy war es cool. Also, du hattest halt noch nie vorher portabel so einen Shooter gehabt in der Form. Ne? Und er hat gut funktioniert, hat ein recht simples, aber effektives System gehabt. War bockschwer, aber wirklich.
Ja, es hat mich sehr frustriert irgendwann.
Also, ich glaube nicht, dass das einer in meinem Umkreis jemals weiter geschafft hat wie der Anfang von Stage 4, von 5, glaube ich, insgesamt. Also, es war wirklich absolut hardcore, das Ding. Aber naja, damals waren die Leute noch hart im Nehmen. Und es war ja auch relativ kurz. Also wenn du es richtig gemacht hast, konntest du es in 20 Minuten durchspielen. Aber dafür musstest du auch nicht sterben und das ist unmöglich. So, das nächste Spiel war eine NES-Umsetzung. Super RC Pro-Am. von Rare übrigens. Haben vor Donkey Kong und Konsorten einen ziemlich coolen... ja, wie soll ich sagen? Das war, falls ihr Rock'n'Roll Racing kennt oder Biker Meister Mars, das Spiel auf dem Super Nintendo, das war so indirekter Vorläufer. Du hast das so eine diagonale Ansicht über die Rennstrecke und dort hast du halt quasi deine Autos gesteuert. Und da gab es halt auch so den ganzen Kram, ne? So Ölpfützen, über die du rutschen konntest und ich weiß gar nicht mehr, Spikes vielleicht noch. Ich habe es jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber ich weiß noch, dass ich das ziemlich cool fand.
Ja, doch. Ja, ich glaube, ich habe es gespielt.
Ja.
Ich bin aber gerade nicht so ganz sicher. Ich fand das ganz cool, weil, weil es halt, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich es cool fand. Ich hatte auf jeden Fall Spaß dran.
Ja, es war auch echt ziemlich cool. Caroline, der sagt's nichts noch.
Nö, Männerkram.
Nö, Innerkram. Tennis hast du aber gespielt, oder?
Ja, ja, hat doch jeder gespielt, oder?
Ist das so, ja? Also das Nintendo Tennis
für den Gameboy. Ja, ja, sicher.
Ja. Hat das einer von
das
euch
mal. Das war doch eigentlich auf jeder Compilation mit dabei.
Ja. Das hat, da gebe ich dir recht.
Na gut. Aber ich meine, ich habe es nie geschafft, weil es viel zu schwer war.
Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja sowieso bei Tennis nicht immer so die Hellste. Aber nö, auch das war, ich weiß nicht, es war ja halt nur Tennis. Es war ja nicht wirklich was Besonderes dabei. Es hat mich eigentlich mal genervt, weil der Computer viel zu gut war.
Ja eben, genau das ist das Problem bei mir auch. Ja, das nächste Spiel war so das typische Spiel, das du dir als 10-jähriger Bub geholt hast, weil Wrestling cool ist. WWF, Superstars auf dem Gameboy. War noch mit den ganzen alten Haudegen, ne? Hulk Hogan und Undertaker und Bret the Hitman Hart. Also das, die Wrestling-Typen, die ich noch kenne, ne? Ich kenne ja gar keinen mehr jetzt. ich weiß gar nicht mehr, ob es gut war. Aber ich kann mich erinnern, dass ich das auch lang gespielt habe und auch unter meinen Kumpels ziemlich begehrt war. Ja, WWF gab es auch auf dem Gameboy. Oh Wunder, oh Wunder. Das Cover auch super, ne? Hier mit Hulk Hogan unten und ach, herrlich.
Ja, da gab es noch auf die Fresse.
Ja, schön auf die Fresse und auf die Ohren. Hier mal ein kurzer Auszug vom Soundtrack. Wären wir eigentlich auch schon am Ende von meiner Liste. Jetzt bleibt zum grünen Abschluss noch die Frage. Caroline, André, habt ihr noch in irgendeiner Form irgendwo einen Titel auf dem Herzen, über den ihr noch sprechen wolltet?
Auf dem Herzen jetzt nicht, aber ich habe noch einen auf meiner Liste stehen. Mhm. Der war jetzt nicht so der Top-Titel, aber habe ich sehr häufig gespielt, Disneys Aladdin auf dem Gameboy.
Auf dem Gameboy?
Ja, da gab es eine Gameboy-Version von Aladdin. Ich weiß noch, ich hatte Spaß dran, aber es war, fand ich auch irgendwie schwer. Ich weiß nicht mehr wieso. Vielleicht war ich auch einfach nur irgendwann frustriert, weil ich dauernd gestorben bin.
Aber es sieht eigentlich genauso aus wie das auf dem SNES, oder?
Nee, im Gegenteil. Ich finde, das sieht so aus wie das auf dem Mega Drive.
Naja, die sind sich sehr, sehr ähnlich, die
Aladdin.
Ja, natürlich.
Vergleich die mal. Also die Mega Drive-Version hat viel weichere Animationen, weil das auch original Disney
ist. Ja, vom Gameplay meine ich, meine Güte.
Ja.
Ja, doch. Mhm.
Nee, da wirst du so manchen Aladdin-Fan jetzt ganz schön auf die Füße treten mit dieser Aussage. Ich möchte mich davon distanzieren. Aber ja, es sieht gar nicht schlecht aus für Gameboy-Verhältnisse. Also man erkennt zumindest, dass es Aladdin ist.
Ich hatte Spaß dran, das weiß ich noch. Ansonsten, ich glaube, das war es auch so mit meiner Liste. Nichts, was wir nicht schon erwähnt hatten, wie Mega Man, Super Mario Land, ja. Und Donkey Kong.
Ja, ich denke mal, die haben wir jetzt auch ausführlich genug besprochen. Tja, Caroline, hast du noch einen Titel auf dem Herzen?
Ich glaube, wir hatten meinen ja sehr schnell abgehandelt. Ich habe eigentlich nichts mehr.
Hast nichts mehr?
Nö.
Nö.
Nee.
Gibt es denn irgendeinen Titel, wo ihr jetzt, also ich meine, jetzt über die letzten drei Teile, wo ihr jetzt sagen würdet, ey, verdammt ich nochmal, den hätte ich jetzt aber doch sehr gern mitgenommen.
Ja, also einige gab es da. Aber ich kann jetzt gerade keine.
Wir haben garantiert 200 Spiele besprochen, das reicht jetzt aber mal langsam, ich habe keine Ahnung mehr.
Also ich weiß, dass da auf jeden Fall einige bei waren, wo ich dann das Video auf YouTube gesehen habe, wo ich gedacht habe, boah, hätte ich das mal mitgenommen.
Ja, das mit dem Blob, der Junge mit dem Blob jetzt, aus diesem Teil zum Beispiel, das finde ich eigentlich irgendwie von der Game-Idee ganz cool und das will ich dann auf der Wii jetzt dann doch mal mir angucken.
Ja, aber dann wirklich später nur die Wii-Version, weil ich fand die Version auf dem Gameboy echt nicht gut.
Ja, aber nee, die Wii-Version ist echt total süß.
Also, Titel, die ich auf dem Game Boy gerne gespielt hätte, wären die Final Fantasy Legend Spiele gewesen. Da habe ich echt so das Gefühl, dass ich da eine Bildungslücke habe, weil die hatten damals Bestnoten bekommen, bekamst du nur als Import und ja, finde ich im Nachhinein sehr schade, dass ich die nicht mitgenommen habe und heute würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht mal auf dem Handheld mehr spielen, weil es jetzt halt doch grafisch und gameplay-technisch schon ziemlich nicht mehr so auf dem Stand der Dinge sind. Aber naja, nichtsdestotrotz glaube ich, haben wir jetzt wirklich alles, was es zum Game Boy zu sagen gab, innerhalb der letzten drei Teile mal erläutert und hoffentlich die Faszination Game Boy rübergebracht.
Ja, ich vermisse ihn jetzt irgendwie so ein bisschen.
Ja? Es war alles ein bisschen einfacher, ne? So,
ich weiß auch. Das war einfach noch die gute Zeit.
Richtig.
Tja.
Ja,
vorgestern.
Also es war auf jeden Fall, aber ich meine, das war ja auch von großen Konsolen so, es war so eine überschaubarere Ära, ne? Man wusste irgendwie eher, wo was ist, ne? Wo man was herkriegt.
Die Frustrationsgrenze, beziehungsweise dieses Problem, gab es noch gar nicht, dass man jetzt sich ein Spiel gekauft hat und, wie soll man es dann erklären? Es gab noch nicht so viele Möglichkeiten, sich im Vorab darüber zu informieren, ob ein Spiel wirklich gut ist oder nicht. Das heißt, man hat es einfach gekauft und dann hatte man es auch und dann hat man es auch verdammt nochmal gespielt. Es gab gar nicht dieses Meckern.
Metacritics.
Ja, es gab gar nicht dieses Meckern und Beschweren und nee. Dann war es halt schwer, fertig.
Ja.
Es war nicht schlecht, es war nur schwer.
Ja. Ja. Es kommt ja heute gar nicht mehr vor, dass man sich bewusst ein schlechtes Spiel kauft. Ne?
Man hat es ja damals auch nicht bewusst gekauft. Man hat es einfach gekauft, weil es da war. Und man dachte so, oh, geiles Cover. Und dann kauft man sich und die Screenshots sahen irgendwie cool aus. Dann ist es der letzte Dreck, aber was soll's? Man ist ein Kind und man spielt trotzdem stundenlang da dran.
Ja.
Nur um es irgendwie, ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt so auf hohem Niveau jammern. Damals war echt einfach Spielen nur noch um des Spielens willen.
Man war halt damals, die Toleranzgrenze war halt irgendwie halt auch gegeben, weil du hattest ja auch früher außer den Gameboy-Spielen keine eigenen Spiele gehabt. Ne? Du warst halt auch irgendwie stolz drauf, auch wenn das Spiel an sich nicht gut war. Du hast es ja nicht zugegeben können. Ne? Also,
man hat auch irgendwie gar nicht so viele Anforderungen gestellt.
Irgendwie hat man ja versucht, das zu rechtfertigen, ne? Wenn man das Spiel gespielt hat. So schlecht es auch war, irgendwie musste man dem Spiel den Tribut zollen. Ne?
Man hat noch mehr Respekt vor den Spielen gehabt.
Man ist vielleicht so auf diesen ganzen Kram reingefallen drumherum, aber man denkt sich so, ich habe mich jetzt auf dieses Spiel eingelassen, jetzt muss ich es auch durchziehen.
Genau.
Und irgendwas hat man dem Spiel dann abgewonnen.
Ja, einfach, es hat einem ja so ein bisschen eine Illusion begleitet.
Genau.
Ja.
Tja, der Gameboy selbst, was würdet ihr sagen? Wie lange habt ihr den Gameboy jetzt nicht mehr in der Hand gehabt?
Oh. Ja, gut, ich habe den Gameboy Advanced jetzt.
Der zählt nicht. Ich meine schon Gameboy oder Gameboy Color.
Warte, wir haben 2012.
10 Jahre wahrscheinlich.
Oh, das ist dann auch noch relativ frisch.
Ja, den Gameboy Color hatte ich halt das letzte Mal in der Hand, dann Gameboy technisch.
Und André, bei dir?
Ich würde jetzt spontan sagen, 7, 8 Jahre nur. Ich bin ja auch jetzt nicht der Älteste. Muss mal so zu sagen. Ich glaube, als damals der Game Advance SP rauskam, da bin ich umgestiegen. Ich habe den normalen Game Advance nie gehabt, sondern nur den SP. Das heißt, dass man müsste jetzt eigentlich gucken, wann der rauskam. Und dann bin ich umgestiegen.
Bei mir ist es so, ich habe eine Zeit lang gar kein Handheld mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, das muss schon so Ende 90er gewesen sein, da habe ich das schon aufgegeben mit dem Game Boy und ich habe den Game Boy Advance nie gehabt. Ich habe die ganzen Game Boy Advance Spiele erst auf dem DS danach geholt. Den habe ich mir dann auch wirklich relativ zügig geholt, um das dann alles nachzuholen. Aber ich habe dazwischen, ne, diese ganze Game Boy Advance Ära und bis der DS rauskam, ich habe bestimmt mindestens 5, 6 Jahre habe ich kein Handheld mehr gespielt. Ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass ich das so lange habe brach liegen lassen. Aber es war halt so. Keine Ahnung, wieso. Aber der Game Boy bleibt trotzdem so irgendwie für immer. Er hat einfach immer noch so einen Sonderplatz in meinem Herzen, weil der Game Boy hat mich irgendwie auch mitgeprägt, was so die Videospielkultur und so mein Bezug darauf angeht. Ich bin da mit reingewachsen mit dem Ding und habe halt einfach viel aus dem Game Boy auch gelernt, wie Spiele funktionieren, was mich dranhält und warum ich an diesem Hobby kleben geblieben bin. Das ist auch, glaube ich, eher sogar dem Game Boy zuzuschreiben als später dem Super Nintendo. Einfach, es war gleich die erste Konsole, die ich hatte, und es hat mich gleich gepackt. Und irgendwie, ja, so dieses, man weiß gar nicht so genau, warum, aber man bleibt einfach am Ball und man interessiert sich einfach. Ne? Man ist einfach interessiert, man guckt, was gibt's für Spiele, hier gibt's Videospielzeitschriften, was steht da drin, ne? Und ach, das gibt's ja heute gar nicht mehr im Internetzeitalter und so. Ich frage mich auch, ich versuche mich manchmal so ein bisschen in die Köpfe der jungen Generation reinzuversetzen, wie die das so mitbekommen, so mit dem ganzen Schissel, der jetzt so um einen passiert und 3D und hast du nicht gesehen und 4K-Auflösung und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, mir würde was entgehen, wenn ich dieses ganzen alten Kram nicht mitgenommen hätte.
Ja, also ist ja auch so. Ich meine, der Gameboy, da hatte man das den Vorteil, man konnte das Ding einfach überall mit hinnehmen, weil das war halt ein Handheld. Also zu Deutsch, wenn man im Urlaub war und normalerweise auf die Konsole hätte verzichten müssen, hatte man das Ding halt mit.
Ja.
Und man konnte halt am Strand jetzt vielleicht schlechter wegen der Sonne, aber man konnte im Prinzip überall das Ding spielen.
Mhm.
Und das heißt, Videospiele haben einen wirklich ab diesem Moment durchgehend begleitet.
Ja.
Und ich denke, heutzutage ist diese Faszination auch einfach weg, weil entweder hat die Jugend es nicht mitgenommen oder die sind jetzt einfach, ohne jetzt die Jugend zu beleidigen, die sind einfach komplett mit dem Tunnelblick ausgestattet. Hier das neue Call of Duty brauche ich oder Battlefield oder das FIFA oder irgendein Rennspiel. Ja, sorry, es klingt jetzt wirklich so ein bisschen Schubladendenken-mäßig. Nee,
wieso?
Aber
es ist wirklich Sie können es ja nicht anders kennen. Es ist, wenn man nicht dabei war, also auch wir, die wahrscheinlich zu mindestens 75% in der Runde keinen Atari in der Hand hatten bisher, außer jetzt auf der Gamescom vielleicht mal, können niemals nachvollziehen, was es für die Generation, die 20 Jahre älter ist als wir, bedeutet hat. Hm. Dieses erste Videospielen, ich meine, genauso wird es für unsere Kinder ein antikes Geschichtsgut sein, dass man damals noch einen Gameboy hatte mit zwei Farben und das dann auf das Modul gespeichert hat, dass es noch Module gab und dass ein Spiel 160 D-Mark gekostet hat.
Hm.
Das wird für die genauso Urban Legend sein, als wie für uns der Atari zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Wobei ich schon sagen würde, dass jetzt im Vergleich zum Atari die Spiele doch schon an Reife gewonnen hatten. Also es waren vollwertigere Spiele.
Ja, aber ich meine, der Stand vom Atari war für die damaligen Verhältnisse ja was ganz anderes als für uns. Wir sind in Videospiele reingeboren worden, aber damals gab es ja nichts davor.
Mhm.
Das ist halt das Mysteriöse daran, dieser Heiligenschein um den Atari herum für die Generation.
Man muss auch nochmal sagen, der Game Boy ist ja abgelöst worden vom DS als die erfolgreichste Handheld-Konsole. Aber man muss ja auch sagen, der Game Boy kam auch in der Zeit raus, wo Videospiele noch längst nicht so im allgemeinen Kulturgebrauch gängig waren, wie heute. Was will ich damit sagen? Also, wenn heute nochmal sowas im Kaliber rauskäme, wäre der Game Boy vielleicht noch zigmal erfolgreicher. Ach komm, ich gebe es auf, ich sag's gar nicht. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, was ich hier versuche auszuführen.
Ja, aber du hast ja recht. Also der Game Boy ist wirklich, wenn heutzutage etwas, Vergleichbares auf den Markt käme. Ich weiß, wir haben jetzt zwar Handhelds in Form von PSP, Vita, 3DS, aber wenn etwas Ähnliches nochmal herauskommen würde, was diese Faszination mit sich bringt, dann wäre das sicherlich nochmal sowas richtig Großes, aber der Game Boy ist nun mal abgelöst worden und wir gehen die Technikroute immer weiter in Richtung Fortschritt. Wir haben jetzt 3D, also ich erzähle jetzt mal eine Geschichte, die beweist, wie jung ich bin. Meine Eltern haben mir erzählt, 3D kam schon vor Jahrzehnten schon mal in die Kinos, ja. Alle Filme in 3D und damals ist das total gefloppt. Sieht man ja auch am Virtual Boy.
Warte. Es gab sogar zwei Versuche, 3D in die Kinos zu bringen. Es war einmal in den 50ern und einmal in den 80ern. Also bei den es ist auch sehr interessant zu sehen, warum die 3D-Technik ausgerechnet in diesen Zeiträumen ins Kino gebracht wurde. In den 50er Jahren dachte man sich, oh scheiße, jetzt kommen die ganzen Fernseher in die Wohnzimmer und die Leute können sich Fernseher leisten. Wir müssen die Leute irgendwie wieder ins Kino bringen. Und da so hat man dann dort die 3D-Technik ins Kino gebracht. Und damals ging das noch mit diesen Anoglyphen-Dingern, rot und blau, mit diesen Blau-Farbverfärbungen. Bei Schwarz-Weiß-Filmen war das jetzt noch nicht so schlimm, dass du dann das da hattest. Dann gab es das zweite Mal den Versuch in den 80ern, als die Videorekorder den Einzug hielten in die Wohnzimmer und sich dann auch wieder die Kinoindustrie gedacht hat, oh scheiße, jetzt gehen die Leute nur noch in die Videothek und leihen sich auf, was sie Bock haben und kopieren da irgendwie die Videofilme. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir wieder auf den grünen Zweig kommen. Und dann gab es in den 80ern auch nochmal einen Boost in Sachen 3D. Und die Reaktion, die wir jetzt haben, ist, also die logische Konsequenz ist jetzt natürlich, jetzt reagiert der Markt darauf, dass alle zu Hause jetzt hier den HD-Kram haben und von Platte schön bequem hier, wann auch immer sie wollen, und sehr schneller Zeit nach Kinostart schon alles auf DVD oder Blu-ray bekommen. Da versuchen jetzt die Kinos auch nochmal ganz groß mit 3D die Leute reinzulocken. Und ich meine, jetzt, wenn 3D-Fernseher und Heimbeamer so diesen Durchbruch schaffen, das ähnlich guter Qualität hinzubringen wie im Kino, was ja jetzt schon fast wirklich schon eingetroffen ist oder sogar besser ist im Kino, da fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, wie das Kino überhaupt noch in Zukunft ja da was reißen will. Also es ist so das letzte Aufbäumen und sie haben es immer wieder versucht mit 3D. Also es ist schon interessant zu sehen.
Naja, als nächstes wird wahrscheinlich ein Kino mit Wasserpumpen, Spritzer und Wind. Und dann kommen lustige Filme mit Leslie Nielsen, genau, lustige Piratenfilme.
Das war so schlecht, das war so unfassbar schlecht.
Oh, Phantasialand at its best.
Naja.
Oh Gott.
Ja. Wie kamst du jetzt eigentlich auf Kino? Ich war ja kurz weggetreten.
Ja, wir haben halt darüber geredet, was wäre, wenn jetzt nochmal so eine Art Gameboy herauskommen würde, ob man die Mengen nochmal so faszinieren könnte, weil der Gameboy war ja halt ein Highlight. Und dann meinte ich halt so, dass es wahrscheinlich eher schwieriger wäre, weil die Technik geht halt immer weiter. Und ja,
naja,
vor allem, dann hab ich erzählt halt so, dass 3D schon mal kam und jetzt ist es dann doch geblieben, anstatt dass es wieder verschwunden
ist. Naja gut, es hat sich ja sehr eingeschränkt. Also 3D ist ja nicht mehr das, was es jetzt bei dem großen Launch war. Also jetzt wird ja zum Glück nicht mehr alles in 3D ins Kino gebracht.
Aber es hat sich schon etabliert. Ich meine, der Hobbit auch 3D.
Ja, aber bei Filmen, also wo es sich auch lohnt und nicht irgendwelche blöden Liebesromanzen in 3D und
das
die Tierfilme in 3D und sowas.
Das gab's ist der feine Unterschied. Alles. Das hast du vorher nicht gehabt, dass du wirklich Blockbuster im 3D-Format hast. Das hat wirklich erst Avatar eingeführt. Das gab es in den 50ern und 80ern keineswegs.
Ja, natürlich, klar. Aber ich meine, es gab halt echt so eine Phase dann, wo es auf einmal losging, dass wirklich jeder Film in 3D kommen musste. Und ich finde das so unnötig. Und es hat sich dann zum Glück auch wieder zurückentwickelt, dieser Trend.
Das stimmt. Also es gibt wirklich nur noch eine Handvoll im Jahr, die in 3D rauskommt.
Reicht ja auch.
Das reicht ja auch. Ja. Ne? Das ist auch anstrengend. Und trotzdem irgendwie. Wie kriegen wir jetzt wieder den Nenner hier
vom Gameboy? Gameboy ist und bleibt eine Faszination, die wir zum Glück miterleben durften, die wahrscheinlich die Jugend in der Form nicht miterleben wird, aber die haben ihre eigene Faszination in Form von ihren Handhelds und ihrer Zeit, und wer von unserem Podcast angesprochen wurde, der soll sich doch einfach mal auf den nächsten Trödelmarkt begeben, so ein Gerät mit ein paar Modulen kaufen, sich hinsetzen und gucken, ob er versteht, was wir machen.
Aber kauft euch niemals die schwarze Version von der roten Pokémon-Version, weil wenn man die aus dem Gameboy rausnimmt, dann geht der Spielstand verloren. Lasst euch das eine Lehre sein. Lernt aus meinen Tränen.
Ja. Wir sollten vielleicht auch ganz kurz, weil es wahrscheinlich in keinem Cast, der vielleicht noch irgendwie mal mit einem Nintendo-Handheld zu tun hat, mal mit dem Virtual Boy befassen, weil das ja der indirekte, also es war der direkte Gameboy-Nachfolger. Und ich glaube, da gab es auch nur 10 Spiele oder so für und war halt auch, also ja auch hier 3D, ne? So als großer Innovationsschritt haben die versucht, Handheld zu bringen. Es war ja gar kein Handheld, ne? Es war einfach nur eine Brille mit einem Stand, in die du reingeklotzt hast und furchtbar Kopfschmerzen bekommen
hast. Der hat doch gar nicht gehalten, oder? Der ist doch immer umgekickt.
Ich kam leider nie in den Genuss, mal selber Hand anzulegen an dieses Gerät. Es ist heute eigentlich nur noch so ein Relikt unter Nerds, die sich das dann mal vielleicht ins Wohnzimmer stellen. Aber ich glaube, kein wirkliches Qualitätsprodukt. Also das ist wirklich der Flop, den Nintendo jemals rausgehauen hat und leider der letzte, ja, das letzte Überbleibsel von Gunpei Yokoi, dem Gameboy-Erfinder, bevor er dann einen Autounfall hatte und sehr schade, dass er wirklich so ein schlechtes Vermächtnis hinterlässt, aber trotzdem, der Gameboy ist und bleibt unvergessen in unseren Herzen, unseren Gamer-Herzen und ich denke, so manch einer von uns oder unter euch Zuhörern wird sich vielleicht bei dem ein oder anderen Titel oder der Melodie, die ich da so einspiele, denken, ja, früher war halt doch eigentlich schon alles etwas besser.
Ein bisschen besser, ja. Ich möchte jetzt Skyrim auf dem Gameboy spielen.
Ich hätte gerne Mass Effect auf dem Gameboy.
Oh, Mass Effect auf dem Gameboy, das wäre ja so unglaublich cool.
Ja, mit verschiedenen Modulen, je nachdem wie böse oder schlecht.
Oh, das wäre ja super, die rote und die blaue Edition.
Ja, hey, genau. Wir bleiben hier, das bleibt Pokémon Feuer enthalten.
Na gut. Na gut. Tja, dann würde ich jetzt mal sagen, ziehen wir doch einen ganz dicken Strich jetzt.
Ja, tschüss.
Ich bedanke mich ganz herzlich erstmal bei den Nichtanwesenden, die in den letzten Folgen mitgewirkt haben. Bastian, Daniel, an dieser Stelle ein schöner Gruß. Es war schön, dass ihr auch so die ein oder andere Anekdote loswerden konntet und zu dem einen oder anderen Spiel was sagen konntet. Und natürlich euch beiden, André, Caroline, ihr beiden
wir sind die besten
Gameboy-Hardcore-Fans erster Stunde.
Sehr gerne.
Ja, sehr schön. Mal sehen, was wir als nächstes vorhaben als Special Podcast. Ich glaube ja schon sehr stark, dass es in Richtung Peter Jackson geht.
Gerne.
Da freue ich mich ja auch sehr drauf. Und ich hoffe, dass wir alle Filme überhaupt besprechen dürfen.
Und ich hoffe, dass keiner von euch in den nächsten 3 Monaten noch irgendwas vom Gameboy redet. Ich kann es jetzt nicht mehr hören. Die nächsten 10
also
Jahre habe ich wieder
Game Boy.
Ja. Also ich denke mal, das musst du jetzt nicht befürchten. Wir haben jetzt echt alles gesagt zu dem Gerät. Also gehabt euch wohl. Ladet die Batterien auf. Macht die Schublade zu. Holt die Rollschuhe raus.
Und rockt die Bude.
Und setzt euch eine Baseballmütze falsch rum auf.
Und den Walkman in die Hosentaschen.
Da wird euch jeder cool finden. Garantiert.
Auf jeden Fall.
Alles klar.
In diesem Sinne, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Yeah.